Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ihr habt eine Steilvorlage hingelegt. Das ist einfach erfrischend, mit euch den Herrn anzubeten und auch so die Lieder, die ihr ausgewählt habt, kommen dem entgegen, was ich jetzt vielleicht gleich sagen werde. Also dass Jesus im Mittelpunkt ist. Wir loben seine Werke und das ist was richtig Gutes, seine Werke zu loben. Das muss ich hier kurz mit meinem geheimen Passwort, das nur ich kenne, meine Predigt aufschließen. Und wenn ihr auf der Homepage nachgeguckt habt, dann werdet ihr festgestellt haben, dass jetzt heute mal wieder ein anderer dasteht, als ihr vielleicht erwartet habt. Also Ewald hätte hier stehen sollen, Heinz steht hier. Also Gott hat am vergangenen Donnerstag wieder mal meine Pläne durchkreuzt. Also das ist gut, wenn man ein lebendiges Verhältnis zum Herrn hat, denn äußert sich das auch oft darin, dass die Dinge anders laufen, als man selbst denkt. Und da hat Gott zu mir gesprochen. Heinz, du sollst am Sonntag predigen. Das klingt jetzt so, als wenn da so ein Menetekel an der Wand war. War es nicht, es war nur eine E-Mail. Als Ewald schrieb, ich bin krank, ich kann nicht. Und dann war das so, als ob ich wieder mal angesprochen wäre, weil das war neulich schon mal der Fall. Das klingt jetzt alles ein bisschen lustig, ist es aber nicht. Ich möchte jetzt abweichen vom Programm, abweichen von meiner Predigt, für Ewald beten mit euch. Ewald, wir grüßen dich zu Hause, falls du zugucken solltest. Und wir als Gemeinde wünschen dir seinen reichen Segen und lass es dir gut gehen, lass dich tragen von unserem Herrn. Und wir wollen dein Anliegen jetzt hier nicht groß ausbreiten, aber doch so vor dich tragen, dass es eine Veränderung zum Guten mit dir gibt. Herr Jesus, wir danken dir, dass du unser Herr bist und vermagst, in unser aller Leben reinzusprechen, durch Dinge, die wir nicht in der Hand haben, durch dein Wort, durch deinen Geist, durch Begegnungen. Herr, und wir wollen jetzt als Gemeinde nicht hinten anstehen und Ewald vergessen, und deswegen bitten wir dich für ihn, dass du ihn anrührst, dass du ihn aufrichtest, dass du ihm Mut gibst in seinem Leiden mit den Dingen, die ihn jetzt gerade beschweren. Danke, dass wir glauben dürfen, dass es ein gutes Rauskommen gibt aus diesem Leiden. Danke, dass wir darauf trauen dürfen, dass die Ärzte, die ihn behandeln, die richtigen Gedanken haben und die richtigen Ideen. Danke, Herr, dass er nicht alleine ist und sich getragen weiß, nicht nur von dir, sondern auch von uns als Gemeinde. In deinem Namen. Amen. Wenn du Donnerstag die Nachricht kriegst, also betet auch für Elisabeth und nehmt das mit in eure persönliche Gebetszeit mit rein. Das ist jetzt nicht nur so ein Programmpunkt, den man abhakt, für Ewald beten und jetzt kommt das Nächste. Also auch wenn andere unter euch Ungemach leiden, nicht ganz so fit sind, mit Knien und Rücken und sonstigen Beschwerden leben, betet füreinander. Das ist ein wichtiger Impuls, seid füreinander da und geht auch offen mit euren Beschwerden um. Das muss man nicht verdrücken und klein halten. Natürlich ist es unangenehm, wenn man irgendwelche Beschwerden so in die Öffentlichkeit trägt und irgendwie man in kurze Zeit vielleicht auch im Mittelpunkt ist, aber darum dreht es sich ja nicht. Betet füreinander. Wir dürfen uns einander anvertrauen in den kleinen Gruppen, in den Hauskreisen, aber auch hier im Gottesdienst. Schwestern gehen zu ihren nächsten Schwestern und Brüder zu ihren Brüdern oder die Paare zum anderen Paar. Betet füreinander. Das ist das Schmiermittel für eine gut funktionierende Gemeinde. Das klingt jetzt so salopp dahergesagt, aber mir ist es wirklich wichtig. Wenn man so Donnerstag den Impuls kriegt, du sollst Sonntag predigen, also das ist schon schwer. Also ich will das jetzt nicht so ungemein in die Mitte bringen, aber ich verfüge nicht über einen überreichen Fundus an Themen, auch nicht über eine Sammlung alter Predigten, die man so aus dem Regal ziehen kann, die man dann aufgewärmt wie eine tiefgefrorene, übrig gebliebene Mahlzeit aus dem Kühlschrank holt und so und in die Mikrowelle stellt. Und dann den Gästen serviert. Das ist bei mir nicht so. Also ich muss mir das immer neu erarbeiten und sicher ist man mit Gedanken beschäftigt und mit Inhalten, dass man denn doch irgendwie etwas zusammenkriegt. Das soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber mit den Zutaten, die mir gegeben sind und mir zur Verfügung standen, hege ich heute die Hoffnung, dass alle satt werden. Also was das Wort Gottes betrifft und die von mir servierte Mahlzeit dann dem einen oder anderen auch bekömmlich erscheint. Also das ist mein Wunsch. Also habe ich mal wieder das gemacht, was mir am leichtesten fällt. In meine Schmuckschatulle. Wir haben ja jetzt über den Sommer diese Perlen der Bibel, also das, was einem im Leben mal so wichtig geworden ist an Bibelworten, haben wir ja so eine Reihe gehabt und die will ich heute einfach fortsetzen, weil das für mich als der einfachste Zugang ist zu einem guten Wort. Also ich habe meine Schmuckschatulle geöffnet und nachgeschaut, was da drin ist. Und da ist schon einiges drin, so in einem 45-jährigen Christenleben sammelt sich da einiges an. Und da habe ich eine Perle rausgeholt, also so eine richtig schöne, fette, dicke Runde, die mir nicht nur in meiner Jugend dabei geholfen hat, Orientierung zu finden, sondern buchstäblich auch zu einem wegweisenden Vers für mein ganzes Leben wurde. Immer wieder, mal mehr, mal weniger. Es ist ein Vers, den kennt ihr alle. Es ist vielleicht ein Vers, auf dessen Grundlage der eine oder andere, die eine oder andere sich vielleicht bekehrt haben mag. Dieser Vers hat mich immer wieder eingenordet, ausgerichtet auf das Wesentliche, mir den Weg und die Richtung gewiesen und gezeigt, um was es sich beim Evangelium im Kern eigentlich dreht. Also das ist so das eingedampfte, komprimierte Evangelium schlechthin. Da steht eigentlich alles drin. Gibt es das, dass da alles drin steht? Guckt mich skeptisch an, aber ihr werdet gleich sehen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das ist das Evangelium schlechthin. Also die Reinform, die Kurzform, da braucht man fast gar nichts mehr, weil da ist alles, ihr werdet sehen. Johannes, der diese Zeilen zu Papier brachte und sie uns überlieferte, war kein gewöhnlicher Jünger. Also ich sage das jetzt, damit man auch versteht, auf welcher Grundlage dieses Wort entstanden ist oder wer es geschrieben und formuliert hat. Er war der Jünger, den der Herr lieb hatte. Das kann man nachlesen, Johannes 13, 23. Er war es, der beim letzten Abendmahl, bei der letzten gemeinsamen Mahlzeit im Kreis der Jünger mit Jesus an der Seite Jesu lag oder saß. Heute würde man vielleicht sagen, mit Norbert Blüm, ein Herz-Jesu-Jünger. Stets nahe beim Herrn. Das Verhältnis zwischen ihm und Jesus war besonders intensiv, geprägt von einer gewissen Vertrautheit und einer besonderen Nähe. Johannes war einer, der hin und wieder mit tollen Ideen aufwartete, der so impulsiv wie ein Donnersohn, so wurde er und sein Bruder genannt, mit tollen Ideen aufwartete. Herr, lass uns Feuer vom Himmel fallen und sie verzehren lassen. Also sie, die Samariter, die ihnen auf einer Reise nach Jerusalem keine Herberge gaben. Also mir ist dabei der Gedanke gekommen, diese Stühlerücken, ne? Kennt ihr ja alle, so die Reise nach Jerusalem. Da ist dann immer für einen keine Herberge da, also kein Ruhekissen. Ich weiß nicht, ob das daherkommt. Also ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, aber der Gedanke lag irgendwie nahe. Da waren welche auf der Reise nach Jerusalem und bekamen kein Ruhekissen gereicht. Und Johannes sagte, lass uns Feuer vom Himmel fallen auf die Samariter, dass sie verzehrt werden. Ihr könnt das auch nachlesen. Steht ja alles in der Bibel drin, Lukas 9, Vers 54. Das Evangelium des Johannes hebt sich deutlich von den anderen drei Evangelien, die wir kennen, die wir in der Bibel haben, deutlich ab. Das Johannesevangelium fällt in gewisser Hinsicht aus der Rolle, lässt vieles unerwähnt, was die anderen Evangelisten, Matthäus, Lukas und Markus, bei sich selbst aufgenommen haben. Es hat eine ganz anders anmutende Ausrichtung, richtet sich eher an bereits Glaubende, weniger als noch Suchende. Er schreibt als einer, der genau gesehen und gehört hat, was Jesus tat und sagte. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 3, können wir das prüfen. Was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir beschaut haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, welches Jesus ist, das verkündigen wir euch. Was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir beschaut haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, das verkündigen wir euch. Das ist die Kernaussage, der Grund seiner Verkündigung. Johannes ist ein wichtiger Zeitzeuge gewesen. Als ich zum Glauben kam und anfing, ernsthaft die Bibel zu lesen, habe ich damals, das ist mir noch ganz deutlich vor Augen, mit dem Johannesevangelium begonnen. Kein anderes Buch in der Bibel, vielleicht mit Ausnahme des Galaterbriefes, aber das hat einen anderen Zusammenhang, hat mehr persönliche Notizen am Rand, mehr Markierungen, mehr Unterstreichungen als das Johannesevangelium. Es ist mir sehr wichtig geworden. Johannes geht es um Gottes Liebe zu den Menschen. Er hebt Jesus hervor als den absoluten Mittelpunkt christlichen Glaubens. Da dreht es sich nicht so sehr um irgendwelche Lehrausführungen wie später bei Paulus. Hier dreht es sich um das Zentrum. Es dreht sich immer ganz zentral, bei Paulus auch, um Jesus, aber nicht so sehr um die Fragen des Zusammenlebens. Bei Johannes ist Jesus das fleischgewordene, menschgewordene Wort Gottes. Er ist das orientierunggebende und alles erhellende Licht, das die Dunkelheit vertreibt. Johannes geht es um ein erfülltes Leben in der Nachfolge, einem Leben, dem nichts mehr hinzuzufügen ist. Mit Jesus ist alles gegeben. Ihm, dem Johannes, geht es um den befreienden Glauben an Jesus Christus, um einzigartigen Frieden. Heißt es doch, Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt. Frieden für jeden im Hier und Jetzt, heute und immer. Johannes geht es um die allumfassende Wahrheit, die in Jesus Christus Mensch geworden ist. Also hat Gott die Welt geliebt. Eine seiner zentralen Botschaften. Also hat Gott die Welt geliebt. Hier geht es um die Agape-Liebe, diese einseitige, von Gott herabkommende Liebe zu uns Menschen, um Gottes Liebe zu uns, zu dir und zu mir. Gott liebt. Diese Liebe Gottes kennt keine Einschränkungen, kein Wenn, kein Aber. Gottes Liebe richtet sich an alle Menschen, ausnahmslos, vorurteilsfrei, bedingungslos. Gottes Liebe fragt nicht, ob der Mensch liebenswert ist. Gott liebt. Ja, sie kann sich sogar dem auftun, der sich dieser Liebe verweigert, der gar nicht von Gott geliebt werden will, ihr gar den Rücken entgegenstreckt oder sich ihr entgegenstellt. Gott liebt jeden Menschen. Auch der verlorene Sohn oder die verlorene Tochter bleibt der Sohn, bleibt die Tochter des Vaters. Der Vater liebt, unabhängig davon, wie weit wir, wie weit du von Gott entfernt sein magst. Du bist sein Geschöpf. Jeder Mensch, der über diese Welt geht, auf ihr atmet, sein Dasein fristet, arbeitet, ist Gottes Geschöpf, wird von ihm geliebt. Er ist der Schöpfer allen Lebens. Das sollten wir geflissentlich hin und wieder auf uns einwirken lassen. Uns mal zurücklehnen, die Augen schließen, ganz entspannt. Gott liebt uns. Es ist seine Liebe, die sich an uns richtet. Gott ist Liebe. Trotz all dessen, was uns von ihm zu trennen scheint, Gott liebt bedingungslos. Was nun tut diese Liebe, wenn sie durch eine unüberbrückbar scheinende Trennlinie einem eisernen Vorhang gleich oder einem tiefen Graben, von dem getrennt ist, den sie liebt. Was tut ein Liebender, dessen Liebe unerreichbar scheint? Nun, diese Liebe sendet Zeichen. Ich meine, die Verheirateten unter uns waren ja mal verliebt oder sind es noch. Aber ich kann mich noch gut erinnern, Zeichen der Liebe, Blumensträuße, Postkarten, lange Briefe, also noch so, ne, von Hand geschrieben, nicht was, wenn Facebook mal ausfällt. Also früher musste man abends bei Schein Zeichen seiner Liebe formulieren. Nachrichten. Und die Liebe sendet Boten. Da traut man sich vielleicht nicht so richtig, die Angebetete zu seinem Geburtstag einzuladen und sagt, du, kannst du die mal fragen, ob die nicht auch kommen will? Also die Sache mit den Boten. Diese Boten, die Gott gesandt hat, haben im Auftrag eines liebenden Gottes gehandelt, haben im Auftrag eines liebenden Gottes zu uns Menschen geredet. Schließlich kommt der Vater des Lichts als das lebendig gewordene Wort selbst in das Seine, als Bote, von oben herab. Gott wird Mensch, das ist Weihnachten. Mit dem Kommen unseres Herrn Jesus bricht sich diese Agape-Liebe Bahn, bricht ein in das Dunkel unseres Daseins und macht alles hell. In Jesus leuchtet die ganze Fülle des göttlichen Lichts mitten im Dunkel unseres gottesfernen Menschenlebens auf. Gewaltig, herrlich, strahlend, Gottes Liebe. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Gott wurde in Jesus Mensch. Er blieb kein unsichtbares, fernes, abstraktes Wesen, dem in irgendeiner Weise zu huldigen gewesen wäre, dem man sich hätte geneigt machen müssen, wie auch immer. Gott wurde wie wir, er kam vom Himmel herab, fühlte sich wie wir, musste sich denselben Herausforderungen stellen, wie wir alle es in unserem Leben erleben. Und weit mehr noch. Wir kennen die Geschichte. Sie wird auch bald wieder erzählt werden. Bald ist Weihnachten. Schon die Schwangerschaft seiner unverheirateten Mutter war alles andere als standesgemäß. Dieser Umstand wäre auch heute noch nicht unbedingt geeignet, auf eine gute Familie zu schließen. Also wir haben da jemanden, der wirklich außerhalb der Ordnung angefangen hat. Er war politisch verfolgt, musste außer Landes fliehen. Er teilte das Schicksal vieler Flüchtenden, die aus den unterschiedlichsten Gründen ihre Heimat verlassen mussten und müssen. Damals wie heute. Dann, über die Zeit weiß man nicht viel, Handwerkerlehre im väterlichen Zimmereibetrieb. Weit ab von den Metropolen seiner Zeit. Kein Abitur, kein Studium, keine besondere Reputation in seinem sozialen Umfeld. Ein Zimmermann. Einer, der mit Säge und Hobel umzugehen verstand. Ein Mensch wie du und ich. Wir können das nachlesen in Philipper 2. Er wurde als Mensch wahrgenommen, als ganzer Mensch. Zeit seines Lebens in irgendeiner Form, so hat es Ralf Luther formuliert, als unser Schicksalsgenosse. Jesus war allen Lebenssituationen so ausgesetzt, wie Menschen es üblicherweise auch sind. Er kannte die Einsamkeit, das Verlassensein, ja und auch die Gottesferne. Später dann, als er rief, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Er suchte die Nähe und Gemeinschaft mit seinen Freunden. Er konnte feiern. Aber nicht nur mit seinen Freunden. Er suchte auch die Menschen auf, die nicht unbedingt Teil des gesellschaftlichen Establishments waren. Darunter waren Frauen mit zweifelhaftem Ruf, betrügerische Finanzbeamte, unehrliche Händler, zweifelnde Gottessucher, Ehebrecher, Ungläubige, ungebildete Fischer. Jesus pflegte mit allen Menschen Gemeinschaft, war sich nicht zu schade. Er machte sich die Füße schmutzig, kehrte bei solchen ein, die nicht dazugehören sollten zu den Anständigen, denen man den Zutritt zum Gottesdienst verweigerte, die am Rande der Gemeinschaft lebten, ausgegrenzt unwürdig und ja auch zurückgewiesen. Jesus scheute sich nicht, mit Spitzbuben, schrägen Vögeln Umgang zu pflegen. Jesus, unser Herr. Es war diese für mich, also ich verstehe es wirklich nicht, für mich diese unverständliche und unbegreifliche Liebe Gottes, des Vaters, die ihn dabei antrieb, nach vorne brachte, ihn beflügelte, Zeichen seiner Liebe zu setzen. Das waren keine Blumensträuße oder Postkarten. Das waren Speisungen von großen Menschenmengen, Heilungen, Taten der Barmherzigkeit, Segnungen. Einer, der aus Wasser Wein zu machen vermochte, auf einer Hochzeit. Stellt euch das vor, da heißt es, der Wein ist alle. Wir haben nichts mehr, wir müssen Leute nach Hause schicken. Und Jesus sagt einfach, macht das und dies und jenes. Und die Hausherrin sagt, was er euch sagt, das tut. Und das ist, was er euch sagt, das tut. Das ist etwas, was wir mitnehmen können. Das gilt auch heute noch, was er euch sagt, das tut. Und da wird sich seine Liebe vervielfältigen. Er vermochte aus Wasser Wein zu machen. Zeichen, die wir heute Wunder nennen. Nichts anderes als Zeichen seiner Liebe. Blinden wird das Augenlicht geschenkt, Lahme können gehen, Gebundene erfahren Befreiung, Kranke werden gesund. Ewald wird auch gesund. Menschen erfahren Annahme, Vergebung und Hoffnung. Zeichen seiner Liebe. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Gott gab seinen Sohn als ein Angebot vom Tod zum Leben, als den einen Weg zum Frieden, zur Versöhnung mit Gott und sich selbst. Lasst euch versöhnen mit Gott. Gott gab seinen Sohn als Hoffnungsanker für mühselige und Beladene. Es ist diese von oben herabkommende Liebe Gottes, die Sünder annimmt und sie in Gemeinschaft mit dem Heiligen bringt. Einzige Zugangsberechtigung, die uns Johannes hier nennt, wer an Jesus glaubt. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Das ist ganz einfach. Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Da ist kein Fragezeichen dahinter. Wer sein Vertrauen auf Jesus richtet, ist dabei, gehört dazu. Und wenn das fast unmöglich sein sollte, dann bete, Herr, ich glaube, mit leichtem Fragezeichen, hilf meinem Unglauben. Und du wirst Jesus begegnen. Lass dich nicht von deinen Zweifeln, von deinen offenen und unbeantworteten Fragen leiten. Jesus steht drüber. Er ist die Antwort. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Der eiserne Vorhang ist zerrissen, der trennende Graben, die Trennlinie, nicht mehr vorhanden. Das ist schnell gesagt. Gott liebt alle Menschen. Aber wie steht es um die, die uns nicht so liegen? Also mir fallen da gleich ein paar ein, wo ich das mit Gott liebt alle Menschen relativiere. Also das muss ich einfach so sagen und weiß nicht, wie es euch geht, aber denkt mal drüber nach. Gott liebt alle Menschen, auch den, auch die. Oh, schlimme Sache. Für uns selbst persönlich nehmen wir das schnell an. Gott liebt mich, wir können uns drin sonnen. Ah, das tut so gut. Da liebt mich jemand, da hält mich jemand fest, da trägt mich jemand durch. Es ist so einfach, das für sich in Anspruch zu nehmen. Es tut uns gut, unserer Seele wohl. Trotz mancher Dinge, die in unserem Leben vorhanden sind, Dinge, die wir gern für uns behalten, Dinge, die unser Leben schwer machen, die unser Ansehen schmälern, wenn das die Leute wüssten, und auch trotz mancher kleiner, heimlichen Freiheiten, die sich für Christen möglicherweise eher nicht so ziemen. Er liebt uns trotzdem, da entschuldigen wir das, aber mit den anderen. Was ist mit den Spitzbuben und Heuchlern und den Halunken, mit all den unsympathischen und schrägen Typen, die unsere Welt bevölkern? Die Nachbarn, die Kollegen, die wir alle kennen. Oder gucken wir in die Zeitung, die Flüchtlinge. Liebt Gott mordende Taliban-Terroristen und Israel-feindliche Palästinenser? Ja, er liebt alle, die gehören dazu, zu denen die Objekt seiner Liebe sind. Machthaber, gewählte Politiker aller Couleur, sie alle werden von Gott geliebt. Ich weiß zwar nicht, also das ist jetzt ein wirklicher, das mag man wieder sagen, da mag der eine oder andere von euch sagen, das ist wieder so ein Gedankensprung vom Heinz, den kann ich nicht nachvollziehen, aber ich will es trotzdem versuchen. Es ist vielleicht ein kleiner Bogen, wenn ihr mir nicht folgen könnt, dann sagt es mir hinterher und fragt mich, wie hast du es eigentlich gemeint, aber ich versuche es rüber zu bringen. In den letzten Wochen und Monaten war ja in Deutschland Wahlkampf, habt ihr ja mitgekriegt. Ne? Da hat man ja so einen Bundestag gewählt mit Abgeordneten unterschiedlichen Parteien. Und das war die Zeit auch vieler Christen, die Dinge im Netz gepostet haben. Also ich gehöre zu denen, die das lesen und wegklicken und wieder lesen und wieder wegklicken. Und da war ich über manchen Post von geschätzten Geschwistern, also muss ich hier keiner angesprochen fühlen, das sind andere gewesen, aber wenn du dich angesprochen fühlst, würde mir das zu denken geben, aber dann ist ein anderes Ding. Aber diese Posts, die waren dann schon grenzwertig teilweise. Also das hatte dann nicht mehr irgendwie Gott liebt dich, sondern da kam Hass raus, Ablehnung. Abgrundtiefer Hass und ganz tiefschürfende Ablehnung. Also das waren Posts nicht von irgendwelchen Leuten, die man in irgendwelchen dunklen Ecken vermutet, sondern von Glaubensgeschwistern, die ich im Grunde sehr schätze, die ich persönlich kenne. Diese Posts richteten sich überwiegend gegen verschiedene politische Auffassungen oder gegen Bewegungen. Ich kann es fast gar nicht sagen, deswegen habe ich es mir aufgeschrieben, diese LBGTQ-Bewegung, also schwule Lesben, die sich den Regenbogen zu eigen gemacht haben, die hat man da irgendwie bezeichnet als Leute, die uns bevormunden wollen über neumodische Sprachregelungen und so weiter und dass man die irgendwie einstampfen müsste und im Watt ins Meer schicken, damit sie da irgendwie keinen Schaden mehr anrichten. Gegen die Fridays for Future-Bewegung, weil da so ein schwedisches Mädchen zu Schulstreiks aufgerufen hat. Linke, Grüne, SPD, ideologisierende, christusfeindliche Geschichten, aber auch Posts gegen Moslems, gegen Flüchtlinge und solchen, denen die Aushöhlung unserer Sozialsysteme unterstellt wird. Und nicht nur das, da wurden Impfbefürworter als Schlafschafe bezeichnet, die bereitwillig sich das Mal des Antichristen haben impfen lassen. In Nagold wurde denn, das hat das mal fast für mich irgendwie zum Überlaufen gebracht, Bundesminister Spahn von Christen ausgepfiffen und man hat ihn nicht zu Wort kommen lassen. In diesen Posts wird der politischen Linke die Etablierung eines totalitären Staates unterstellt. Einem Staat, in dem die christlichen Werte abgeschafft und vollständig aufgelöst werden sollen. Diese Posts gleichen kämpferischen Pamphleten, die den Charakter von Hassschriften mit rassistischen Tendenzen haben. Da ist dann nichts mehr davon zu lesen, dass Gott diese Welt bedingungslos liebt. Also diese Menschen eingeschlossen, mit all ihren darin lebenden Menschen. Gott liebt diese Welt. Lesben, Schwule und Transgender, geliebte Menschen von Gott. Ich sage das jetzt in aller Deutlichkeit. Das geht mir nicht leicht über die Lippen. Aber sie werden von Gott geliebt und von uns oft abgelehnt. Und das ist nicht in Ordnung, finde ich. Da wird mancher Jude, ich bin ein Freund Israels, bekennend, aber da wird mancher Jude in eine Höhe gehoben in solchen Posts und mancher Palästinenser in eine Tiefe gedrückt. Das ist nicht würdig. Das ist nicht würdig unserem Wertesystem, aber schon gar nicht würdig der Agape-Liebe Gottes. Da wird ernsthaft diskutiert, und das war auch so eine Diskussion, die ich mit ungläubigen Entsetzen verfolgt habe, ob es überhaupt statthaft sei, übers Mittelmeer flüchtende Menschen zu retten. Ob es nicht besser sei, sie dort ertrinken zu lassen, damit sie den weiten Weg nicht mehr nach Europa antreten. Ich sage das überspitzt. Ich erinnere nur an das Stichwort Sea-Watch, ein auch von Christen finanziertes Schiff, das im Mittelmeer Patrouille fährt und flüchtende Menschen rettet. Das ist eine Diskussion, ob es sinnvoll ist, jemanden zu retten. Man könnte jetzt auch so auf die Idee kommen, irgendwie, warum soll man die retten? Wir schaffen das Notarztwesen ab. Denn wenn sich denn einer ins Auto setzt, wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Warum sollten wir den retten? Die Retterliebe Gottes richtet sich zu jeder Zeit an alle Menschen. Und wenn du jemanden in Not siehst, gebietet es einfach die christliche Liebe, noch nicht mal so sehr die Moral, Menschen, in Not geratene Menschen zur Seite zu stehen und sie aus dieser Not zu holen. Solche Posts kommen von guten Christen. Das ist jetzt nicht irgendwie was irgendeiner politischen Richtung von gestern anheimgestellt werden könnte. Es sind Zeitschriften, in denen diese Dinge diskutiert werden, die ich mal abonniert habe. Da mischt sich der Nationalismus und Konservatismus mit religiösem Eifer. Das, Geschwister, halte ich für ungesund. Vor dem Hintergrund von Johannes 3,16 kann ich das wirklich nicht verstehen, dass man auf solche Schlüsse kommt. Mir erschließt es sich nicht, mit welcher Energie gute Christen sich gegen Menschen stellen, deren einziges Vergehen darin besteht, nicht oder noch nicht glauben zu können. Ich bin davon überzeugt, dass es nicht segenbringend ist, wenn wir uns so äußern und uns gegen Menschen richten. Also hat Gott die Welt geliebt, mit Haut und Haaren, brutto, alles. Mit jedem, der darin ist. Gott geht es nicht um ein moralisch richtiges Leben. Dann könnten wir ja sagen, ich bin der Gute. Es geht Gott nicht um ein moralisch richtiges Leben. Ihm geht es um Glauben, nicht um das richtige Bekenntnis. Ihm geht es um Liebe, nicht um biblisches Faktenwissen. Ihm geht es um Gemeinschaft, nicht um einen wie auch immer gearteten Kampf gegen unsere Menschenbrüder. Jesus hat sich mit Heuchlern und Lügnern abgegeben. Mit solchen, die anderen Menschen Schaden zugefügt haben, denen ist er begegnet. Das waren Sünder, Sünder wie du und ich, Menschen wie wir. Menschen, die der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes bedurften. Für diese war Jesus sich nicht zu schade. Ihnen ging er nach. Und wir? Anfangs sagte ich, dass Johannes 3,16 eine meiner biblischen Perlen ist, die in manchen Lebenslagen meinen Glauben begründen. Mal mehr, mal weniger. Ist ja nicht immer, man denkt ja mal über dieses oder jenes nach. Mich hätte niemals eine angstverbreitende Botschaft erreicht, die mir Hölle und Tod vor Augen geführt hätte. Da wäre ich nicht drauf abgefahren. Mich hätte auch kein Aufruf zu einem moralisch korrekten Leben erreicht. Das hätte ich abgelehnt. Also irgendwas umstellen, nur weil oder was weiß ich, das hätte mich nicht erreicht. Mich hätte auch kein Aufruf erreicht, die mir versprochen hätte, wenn du mir glaubst, wirst du reich. Also Reichtum ist irgendwie kein gutes Ziel für mich gewesen. Wäre bei mir nicht auf guten Boden gefallen. Johannes 3,16 ist deshalb für mich ein Ankervers geworden, weil er den Sinn und den Kern der guten Nachricht annähernd vollständig widerspiegelt. Das sind vier Dinge, die können wir festhalten. Erstens, Gott liebt. Und wir können uns merken, bedingungslos, ausnahmslos, immer. Gott ist Liebe. Zweitens, Gott, der Vater, sendet seinen Sohn. Man könnte jetzt hier einen Exkurs machen über Dreieinigkeit. Das ist ein anderes Thema, würde jetzt die Sache verkomplizieren. Aber Gott, der Vater, sendet seinen Sohn zu uns. Und Gott macht allen Verlorenen, da gehören wir eigentlich auch dazu, nur sind wir einen Schritt weiter, ein Angebot. Gott schenkt ewiges Leben denen, die an Jesus glauben. Und das ist nicht viel. Da ist keine große Litanei von Vorgaben, die es zu erfüllen gibt. Glauben. Meiner Hinwendung zu Jesus folgte, das klingt jetzt so, als wenn ich das jetzt alles wüsste, aber das ist persönliche Erfahrung. Meiner Hinwendung zu Jesus folgte die Abkehr von schädlichen Lebenszielen. Also man könnte sagen automatisch, aber so automatisch war das auch nicht. Das sind natürlich viele kleine Schritte. Aber diese Abkehr war folgerichtig. Denn wenn du richtig folgst, Jesus folgst, so wird dein Leben eine wohltuende Veränderung erfahren. Nicht mit Zwang oder Befolgung von Regeln, sondern mit Jesus ändert sich was. Was mich überzeugt hat damals, mich hat letztlich überzeugt, die sanft und werbend, die Hand, die Jesus mir sanft und werbend entgegengehalten hat. Diese liebevoll ausgestreckte Hand. Als ein Suchender, der ich war, ließ ich mich finden. Es waren nicht die kämpferischen, lauten Statements großer, weltbekannter Prediger, die mich lärmend überzeugten. Nein, es waren auch nicht moralische Forderungen oder Versprechungen, die mich in die Nachfolge kommen ließen. Es war eher dieses leise, geflüsterte: Komm zu mir, ich will dich froh machen. Amen.